Ja, unser Thema Untreue ist Verfehlung. Bevor ich mich auf die Einzelheiten dazu hier einlasse, was ja überwiegend aus dem ersten Johannesbrief stattfinden wird, geht es darum, dass das eine sehr widersprüchliche Aussage gibt in diesem ersten Johannesbrief. Und wir glauben ja, dass die Schrift sich nicht widerspricht. Und deswegen will ich euch mal in aller Kürze drei Beispiele nennen von solchen scheinbaren Widersprüchen, damit wir das Prinzip erkennen. Wenn es um die menschliche Abstammung Jesu geht, haben wir zwei Stammbäume. Der eine steht in Matthäus 1, der andere in Lukas 3. Matthäus spricht davon, dass Jesus von Salomo abstammt. Und im Lukas 3 heißt es, dass er von Nathan abstammt. Klingt zunächst mal widersprüchlich. Der Widerspruch löst sich aber auf, wenn man die biologische Abstammung von der juristischen Abstammung unterscheidet. Wie geht das? Im Alten Bund, wenn ein Mann ohne Söhne war, dann ging sein Erbe auf die Töchter über. Da offensichtlich Marias Vater keine Söhne hatte, wurde also sie als der Erbe eingesetzt. Deswegen steht da Maria und der Stammbaum geht sozusagen auf Salomo zurück. Wenn man aber weiß, dass in den Stammbäumen dann selber keine Frauen genannt werden, da muss also immer ein Mann stehen. Hat man dann anstelle Maria dann Josef eingesetzt, sodass wir hier einen scheinbaren Widerspruch haben. Aber wie gesagt, man muss beide Seiten sehen, das Biologische und das Juristische. Und damit löst sich dieser Widerspruch auf. Eine zweite Sache ist Galater Kapitel 6, die Verse 2 und 5. Da steht in allen Bibeln, kannst du Land auf, Land ablesen, steht ein Wort, das heißt Last. Und da heißt es im Kapitel 6, Vers 2, wir sollen einander die Lasten tragen, weil jeder muss seine eigene Last tragen. Steht dann im Vers 5. Ja, was jetzt, gell? Tragen wir einander die Lasten oder muss sie jeder selber tragen? Interessant ist, dass im Grundtext hier zwei verschiedene Worte stehen, die leider nicht unterschieden werden. Im Galater 6, Vers 2 ist von Schwernissen die Rede. Baros, griechisch, also wir sollen einander die Schwernisse tragen. Und im Vers 5 steht dann etwas von Bürde, Fortion. Also wir tragen die Bürden, das heißt die Bürde der Verantwortung, die muss jeder selber tragen. Also die Schwernisse tragen wir gemeinsam, die Verantwortung hast du alleine. Wenn ich also die Worte unterscheide, ist der Widerspruch weg. Drittes und letztes Beispiel ist, dass Paulus mal eine sehr bemerkenswerte Aussage gemacht hat, in 1. Korinther 10, Vers 23. Da sagt er, alles ist erlaubt, jedoch nicht alles ist zuträglich. Alles ist erlaubt, jedoch nicht alles erbaut. Hier geht es ja vor allem um Götzengeopfertes, also um Essen und Trinken. Und der Hinweis, dass alles erlaubt ist, ist natürlich ist nicht uneingeschränkt zu verstehen. Logischerweise deutlich wird das, wir sind immer noch bei Essen und Trinken, wenn wir sehen, dass in 1. Korinther 10 Paulus ja darauf abzielt, dass das Essen normales Essen sein kann. Oder auch eine Kulthandlung. Und das gilt es zu unterscheiden. Also in 1. Korinther 8 und 10 ist das kein Widerspruch, weil Paulus spricht hier von drei verschiedenen Dingen. Er sagt einmal, dass das Götzengeopferte gegessen werden kann und dass es gekauft werden kann, aber dass es nicht kultisch gegessen werden kann im Tempel. Und das unterscheidet er. Wir müssen also aufpassen, im nahen Zusammenhang, worum es ja eigentlich geht. Und das sind so Dinge, die sind ja, wie soll ich sagen, Da freuen sich die Bibelkritiker, gell, wenn sie uns sowas um die Ohren hauen können, ohne allerdings genau hinzugucken. Also wenn wir genau hingucken, gibt es keine Widersprüche. Und auch der scheinbare Widerspruch heute in 1. Johannes Kapitel 1 löst sich auf, wenn wir genau hingucken. Und darum soll es heute gehen bei diesem Wortdienst. Vorher möchte ich noch auf eine grundlegende Aussage von Paulus verweisen. Er hat in Römer 14, 23 gesagt, alles, was nicht aus Glauben ist, ist Verfehlung. Auch wenn es hier im Nahzusammenhang um Speisevorschriften geht, ist das aber eine Grundlinie der Schrift. Und ich möchte diese Grundlinie der Schrift mal aufgrund des ersten Johannesbriefes hier beleuchten und auch auf die Konsequenzen hinweisen, die das hat. Bevor wir uns mit den einzelnen Versen beschäftigen, geht es mir noch um eine Wortbedeutung, damit wir, ist ja in der Einleitung schon einiges gesagt worden, das auseinanderhalten können. Es geht um die Worte Glaube und Verfehlung. Das Wort Glaube hat ja gemäß dem Grundtext der Bibel den Sinn von Treue oder Vertrauen. Wer glaubt, vertraut Gott und hält ihn für treu. So könnte man das ausdrücken. Es ist ja ein Unterschied, ob ich glaube, dass es morgen regnet oder ob ich glaube, dass Gott treu ist und sein Wort erfüllt, wie er es hat schreiben lassen. Das zweite Wort Verfehlung, was ja meist mit Sünde übersetzt wird, also in fast allen Bibeln, ich kenne kaum eine, wo das nicht Sünde heißt. Da geht es auch um das Verfehlen eines Zieles. Die Wortwurzel, die wird in der Theologie unterschiedlich bewertet. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal dieses griechische Wort hamartia als Verfehlung oder Sünde. Das A, was davor steht, heißt ja un. Und Martys ist der Zeuge, das heißt der Unzeugendes. Wenn etwas unzeugend ist, dann hat es das Ziel verfehlt. Die zweite Ableitung könnte sein aus dem Begriff des Erfassens. Erfassen, ergreifen. Und auch da steht ein A davor. Das heißt, vor dem Wort Markto steht ein A davor, was dann un heißt, wird also heißen unfassend. Wenn ich etwas nicht fassen kann, warum auch immer, ist es auch eine Zielverfehlung. Gell? Also egal, wie die Theologie jetzt die Wortwurzel bewertet, beide zeigen deutlich, dass es hier um eine Zielverfehlung geht. Das Wort Sünde ist Zielverfehlung, deswegen habe ich mich entschieden, einmal für Treue und zum anderen für Verfehlung, um auch dem Leser, Hörer, wie auch immer, zu helfen, die Dinge neu zu bewerten. Weil die traditionellen Begriffe sind oft auch sehr irreführend. Wenn du die Leute fragst, was Sünde ist, da kriegst du die unterschiedlichsten Antworten. Der eine hat ein Stück Torte gegessen, gell, und sagt dann, er hat gesündigt. Und der andere, der bricht die Ehe und findet das völlig normal. Gell? Also die Bewertung von Sünde ist sehr unterschiedlich, deswegen ist mir das Wort Verfehlung lieber. Gut, und jetzt im ersten Johannesbrief will ich ein paar Verse lesen, nach und nach. Die musst du dir jetzt nicht zwanghaft merken. Gell? Ich tue das nochmal im Einzelnen dann beleuchten und auch noch eine Übersicht machen. Und ich lese das zunächst mal unkommentiert. Und vielleicht merkst du ja schon, dass da irgendwas nicht stimmt, wenn ich das so lese, wie es da steht, was wir ja machen sollten. Gell? Also 1. Johannes Kapitel 1, die Verse 8 und 10, schreibt Johannes, wenn wir sagen, dass wir keine Verfehlung haben, führen wir uns selbst irre und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir sagen, dass wir nicht verfehlt haben, machen wir ihn, nämlich Gott, zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Direkt im nächsten Vers, Kapitel 2, Vers 1, erste Kapitel hat nur 10 Verse, schreibt er direkt im nächsten Vers, meine Kindlein, ich schreibe euch dies, auf dass ihr nicht verfehlt. Und wenn jemand verfehlt, haben wir einen Zusprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Vers 8 und 10 hat er gesagt, wir sind Verfehler, gell? Wer das leugnet, ist ein Lügner. Hier steht im nächsten Vers, ihr sollt nicht verfehlen. 1. Johannes Kapitel 3, Verse 4, 6, 8 und 9. Jeder, der die Verfehlung tut, tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Verfehlung ist die Gesetzlosigkeit. Jeder, der in ihm bleibt, verfehlt nicht. Jeder, der verfehlt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Der, der die Verfehlung tut, ist aus dem Diabolos, da der Diabolos von Anfang an verfehlt. Dazu wurde der Sohn Gottes offenbart, auf dass er die Werke des Diabolos auflöse. Und jeder, der aus Gott geworden ist, tut nicht Verfehlung, da sein Same in ihm bleibt und er vermag nicht zu verfehlen, da er aus Gott geworden ist. Letzter Vers, Kapitel 5, Verse 4, 5 und 18. Da alles das, was aus Gott geworden ist, den Kosmos besiegt, und dies ist der Sieg, der den Kosmos besiegt, unser Glaube oder unsere Treue. Wer aber ist der, der den Kosmos besiegt, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist? Wir nehmen wahr, dass jeder, der aus Gott geworden ist, nicht verfehlt, sondern der aus Gott gewordene hütet sich selber, der Böse tastet ihn nicht an. Vielleicht hast du schon gemerkt, gell, das ist etwas widersprüchlich, das Ganze. Einmal sind wir Verfehler, dann sind wir keine. Und wie passt das zusammen? Ich will es nochmal Kraft wiedergeben, damit ihr das nochmal besser verinnerlichen könnt. Die erste Stelle hieß es, wir haben Verfehlung und wer das leugnet, macht Gott zum Lügner. Wir sind Sünder, wenn es da sagen. 2,1 sagt, wir sollen nicht verfehlen. 3,4 sagt, wer die Verfehlung tut, tut auch Gesetzlosigkeit. 3,6, wer in ihm bleibt, verfehlt nicht. 3,8, wer die Verfehlung tut, ist aus dem Teufel. 3,9, wer aus Gott geworden ist, vermag nicht zu verfehlen. 5,18, wer aus Gott geworden ist, verfehlt nicht. Bist jetzt richtig verwirrt? Hoffentlich, weil das hilft zum Nachdenken. Gut, schauen wir uns die Verse im Einzelnen an, um herauszufinden, welchen Unterschied es denn hier gibt. Dass wir Verfehler sind, ist ja logisch. Gell? Paulus hat das im Römerbrief schon intensiv behandelt. In Kapitel 3, Vers 23, da sagt er, alle verfehlen und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Und in den ersten drei Kapiteln spricht er ja von Nationenleuten, von Juden und von der Ekklesia. Alle sind Verfehler. Und da ist keiner ausgenommen. Er sagt ja dann, da ist kein Gerechter, in Kapitel 3, Vers 10, auch nicht einer. Also, dieses Wissen von Paulus gipfelt ja dann im Kapitel 7 in seinem Ausruf, wo er sagt, ich elender Mensch, gell, wer wird mich bergen aus diesem Leib des Todes? Also wir sind Verfehler. Und im Vers 10, Kapitel 1 von Johannes, wurde es auch nochmal bestätigt, wo er dann sagt, wenn wir sagen, dass wir nicht verfehlt haben, nämlich von Adam her, füge ich ein, machen wir ihn, nämlich Gott, zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Das heißt, wir haben von Adam ja den Tod geerbt und deswegen verfehlen wir. Und wir würden ja Gott zum Lügner machen, wenn wir das leugnen. Jeder stammt von Adam ab. Und Paulus hat es sehr fein in Römer 5, Vers 12 zum Ausdruck gebracht. Nur leider wird auch das in den traditionellen Übersetzungen sozusagen weggemacht. Paulus schreibt hier Römer 5, 12, deshalb ebenso wie durch einen Menschen die Verfehlung in den Kosmos hineinkam, er war das Adam, und durch die Verfehlung der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist. Jetzt steht in deiner Bibel, weil alle sündigen. Stimmt das? Also bei mir steht was anderes. Es steht, der Tod ist durchgedrungen zu allen Menschen, woraufhin sie alle verfehlen oder sündigen. Das ist ein großer Unterschied. Unsere Verfehlung hat auch nicht den Tod bewirkt, sondern der Tod von Adam her, den wir geerbt haben, ist die Ursache für unsere Verfehlung. so wird ein Schuh daraus. Und Gott hat durch seinen Sohn ein großartiges Zeugnis gegeben, dass er diesen Zustand in Christus auf Golgatha geändert hat. Also wir sind unschuldigerweise schuldig geworden. Und jetzt schreibt Johannes hier in 1. Johannes 5, Vers 10 dazu, der, der hinein in den Sohn Gottes glaubt oder ihm treu ist, hat das Zeugnis in sich selbst. Der, der Gott nicht glaubt, also ihm nicht vertraut, hat ihn nämlich Gott zum Lügner gemacht, da er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott betreffs seines Sohnes bezeugt hat. Er hat seinen geliebten Sohn als Lösegeld für alle benutzt, geschickt, verwandt, wie auch immer du das sehen willst. Und wer diesem Zeugnis Gottes nicht glaubt, der macht Gott zum Lügner. Eine ganz klare Aussage eigentlich. Aber jetzt sagt der Johannes, oder der bestätigt das im übernächsten Vers von Kapitel 1, Kapitel 2, Vers 2, den Text kennt ihr alle, dass Christus die Sühnung ist, betrifft unsere Verfehlungen, aber nicht allein betrifft unserer, sondern auch betrifft der des ganzen Kosmos. Wenn es also stimmen würde, dass wir keine Verfehlung hätten von Adam her, dann hätte auch Christus ja nicht sterben wollen. Wäre das völlig sinnlos gewesen. Und das Ganze wäre dann in der Tat eine einzige Lüge und wir würden uns selbst in die Irre führen. Was hat er geschrieben? 1. Johannes 1, Vers 8. Wenn wir sagen, dass wir keine Verfehlung haben, führen wir uns selbst irre. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Also wir sind Sünder, Verfehler, steht fest von Adam her. Umso seltsamer klingt aber jetzt die Fortführung des Textes, weil zwischen den Kapiteln 1 und 2 scheint es einen Widerspruch zu geben. Kapitel 1, Vers 10 sagt Johannes, wir sind Sünder. Und in Kapitel 2, Vers 1 sagt er, meine Kindlein, ich schreibe euch dies, auf dass ihr nicht verfehlt, also nicht sündigt. Wenn jemand verfehlt, dann war ein Zusprecher bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Ja, was ist jetzt? 1 Vers 10, wir sind Verfehler. 2 Vers 1, tu das nicht. Kann ich das? Muss ja irgendwie gehen, weil das steht ja hier, sonst wäre es ein Widerspruch. Gell? Also die Verfehlung in 1 Vers 10 ist offensichtlich die, die ich von Adam her habe. Wir sind Verfehler. Wer das leugnet, lügt. Gell? Also unsere adamitische Sünde oder Verfehlung, die steht fest. Die Aufforderung, nicht zu verfehlen, muss es sich damit um eine andere Art der Verfehlung handeln. Es kann nicht die von Adam her sein. Und da entsteht die Frage, was könnte das sein? In 1. Johannes 3, 6 heißt es, jeder, der in ihm bleibt, verfehlt nicht. Und jeder, der verfehlt, hat ihn nicht gesehen noch ihn erkannt. Das heißt, der innere neue Mensch, der aus Gott geworden ist, kann nicht verfehlen. Ist die Frage, wie kann der nicht verfehlen? Weil alles, was aus Gott geworden ist, ist doch trotzdem abstimmig von Adam. Alle, die aus Gott geworden sind, neugezeugt, wiedergeboren, egal wie du das Wort verwenden willst, sind doch genauso von Adam abstimmig, allesamt, unabhängig ihres Glaubenslebens. Das heißt, wir sind Verfehler von Adam her, aber wenn wir aus Gott geworden sind, verfehlen wir nicht. Was ist das denn dann für eine Verfehlung? Das ist offensichtlich die Verfehlung des Unglaubens oder der Untreue. Das heißt, wer aus Gott geworden ist, vertraut Gott, glaubt ihm, hält ihn für treu. Und der Umfang des Opfers Jesu ist ja auch beschrieben worden. Ich habe es eben schon mal zitiert. Er sagt ja im Vers 2 des 2. Kapitels, er starb betreffs der Verfehlungen des ganzen Kosmos. Und wie wir wissen, gehören da auch noch die Engel dazu. Glaubst du, dass das Opfer Jesu zur Sühnung aller Verfehlungen des ganzen Kosmos ausreichend war? Okay, dann bist du gemäß dem Wort Gottes treu und verfehlst nicht. Von Gott selber Gott selber bezeugt Folgendes, 1. Johannes 4,14. Wir haben geschaut und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat, wie als Retter des Kosmos. Der Vater hat den Sohn als Retter des Kosmos gesandt. Verdient diesen Begriff jemand, der weniger als 100% des Kosmos rettet? Eher nicht, gell? Also das müsste 100% sein. Und es gibt noch einen interessanten Hinweis. Als Jesus über diese Erde ging und kam zum Johannes, dem Täufer, an den Jordan, was hat der Johannes, der Täufer, gesagt? Siehe das Lamm Gottes, das die Verfehlung des Kosmos enthebt. Das heißt, er nimmt das weg. Wenn ich was wegnehme, ist es dann auch da. Dann ist es wirklich weg. Gell? Und durch das Opfergeschehen auf Golgatha hat sich das erfüllt. Und Paulus schreibt ja im Kolosserbrief sehr schön, Kapitel 1, 19 und 20, dass es Gott wohlgefiel, die ganze Vervollständigung in ihm, nämlich dem Christus, wohnen zu lassen und durch ihn in jeder Beziehung, die alle, alles was es gibt, die ganze Schöpfung, hinein in ihn zu verändern, Frieden machen durch das Blut seines Pfahles, durch ihn, seien es die auf der Erde, seien es die in den Himmeln. Also alles ist geändert worden. Das Thema heißt ja, Untreue ist Verfehlung. Unabhängig von der Verfehlung, die wir von Adam her immer noch haben, auch wenn die unwirksam gemacht ist, gibt es also noch eine weitere Art der Verfehlung. Und die ist begründet in der Ablehnung des vollständigen Heilshandelns Gottes, so könnte man das ausdrücken. Ich habe ein schönes Zitat gefunden von Ernst Ferdinand Schröder. Einige von euch wissen, um wen es da geht. Und der hat unter seinem Thema die Willensfrage Folgendes gesagt. Ich finde das sehr bemerkenswert. Ich zitiere, gerettet werden alle, gläubig werden alle, wie auch Thomas, aber nicht alle auf die gleiche Weise wie heute. Hüten wir uns darum, unserem Gott irgendwelche dogmatische Schranken ziehen zu wollen. Viel, viel besser wäre es, wenn man in gläubigen Kreisen sich etwas ernster mit der Frage beschäftigte, nicht was aus den unzähligen Millionen verlorener Geschöpfe wird, die nie das Evangelium gehört haben, sondern was aus uns wird, wenn wir der erkannten Wahrheit nicht gehorchen, wenn wir denen, die uns Gott erreichen lässt, ein verkehrtes, philosophisch verzerrtes Evangelium bringen, wenn wir einer verlorenen Welt wieder und wieder ankündigen, ja, unser Gott will wohl, dass ihr alle gerettet werdet, aber er denkt nicht im Ernst daran, dass es auch so kommen wird. Wo lässt er sich den Retter aller Menschen nennen? Aber wir geben euch die Versicherung, dass das nie so gemeint sein kann. Wenn ihr ihn nicht wollt, dann kann Gott einfach nicht. Denn all sein Wollen reicht nicht zu dem, was er sich vorgenommen hat und von Ewigkeit her vorbedacht hat. Und der Schlusssatz, oh, wenn man doch einmal erzittern möchte vor einem solchen Evangelium. Ja, ich find das so gewaltig, gell. Der war ja einer der Vorkämpfer von dieser biblischen Wahrheit, dass Gott alles zum Ziel bringt. Und deswegen der Hinweis hier, wir sollten mal überlegen, was aus uns wird, wenn wir diese Wahrheit ablehnen und den Leuten was Falsches erzählen, was nicht geschrieben steht. Also eine ernste Warnung. Gut, zurück zu unserem Thema. Wie schon angedeutet, gibt es also noch eine weitere Art der Verfehlung. Und dieser Sachverhalt wird jetzt in den nächsten Versen deutlich, nämlich 1. Johannes 3, Verse 4 und 8. Johannes schreibt ja, jeder, der die Verfehlung tut, tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Verfehlung ist die Gesetzlosigkeit. Der, der die Verfehlung tut, ist aus dem Diabolos, da der Diabolos von Anfang an verfehlt. Die Verfehlung in der Einzahl mit Artikel steht hier beim Johannes dreimal in diesen beiden Versen. Da im Griechischen der Artikel eine besondere Bedeutung hat, er betont nämlich das darauf folgende Substantiv, müsst also hier lesen in diesen Versen die Betonung auf die. Jeder, der die Verfehlung tut oder die Verfehlung, von der Johannes spricht, ist nicht die Verfehlung von Adam mehr. Die Verfehlung hat es mit dem Diabolus zu tun. Stammt der von Adam ab? Ist mir nicht bekannt, gell? Er hatte mit Adam nichts zu tun. Das heißt, der Teufel ist ja von jeher der größte Verleumder. Da hat er schon in Eden gefragt, hat Gott wirklich gesagt? Jetzt könnten wir vom Thema her, könnten wir heute sagen, hat Gott wirklich gesagt, dass er alle und alles zu seinem herrlichen Heilsziel bringen will oder bringt? Und genau das hat er gesagt. Ja. Und deswegen ist das die Wahrheit, der wir treu sein können. Der Herr Grossmann, ich kenne persönlich nicht, hat einen Artikel geschrieben, der Mensch einen freien Willen. Ich zitiere mal daraus einen kurzen Satz. Er sagt hier, schämt man sich nicht, als ein angeblich gläubiger Mensch so zu reden? Ist Gott, dem das ganze Universum dient, denn wirklich vom Willen eines elenden Menschen abhängig, wenn er seinen Retterwillen durchführen will? Hat man denn ganz vergessen, dass der Mensch Staub ist? Zitat Ende. Ja. Auch das ist sehr bemerkenswert. Es gibt immer noch Leute, die es auf den Punkt bringen. Gut, wer also dieses von Gott bezeugte Heilsziel ablehnt, ist ja eigentlich noch schlimmer als ein normaler Sünder. Wer das ablehnt und verkündet, begeht dann die Verfehlung des Unglaubens. Wer also den Leuten sagt, wie es Professor Ströder gesagt hat, Gott wollte zwar, aber er hat Pech gehabt, gell, der schafft das nicht, dann begehst du die Verfehlung. 1. Johannes 3,8, der die Verfehlung tut, ist aus dem Diabolos. Hier kann niemand ablehnen, dass er von Adam abstammt. Aber die Verfehlung, um die es geht, hat mit Adam nichts zu tun. Und die adamitische Verfehlung ist ja erledigt. Paulus schreibt ja deutlich, Römer 6, Vers 11, rechnet euch selbst, bleiben der Verfehlung von Adam her physisch an, gestorben zu sein. Mit der haben wir nichts mehr zu tun. Auch wenn es die noch gibt, juristisch, heilsgeschichtlich ist das erledigt. So, und im nächsten Vers, 1. Johannes 3,6, wird es deutlich, wenn es ja heißt, jeder, der in ihm bleibt, verfehlt nicht. Jeder, der verfehlt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Das heißt, jeder, der die Verfehlung tut, nämlich des Unglaubens, hat ihn nicht erkannt. Alle, die in Christus sind, verfehlen deshalb nicht mit der Verfehlung des Unglaubens. Die Verfehlung ist demnach gemäß der Gesamtschau der Schrift die Untreue gegenüber dem Wort Gottes, hat mit Adam überhaupt nichts zu tun. Jesus hat auch die Theologen seiner Zeit deutlich charakterisiert. Was hat er zu ihnen gesagt? Euer Vater ist der Diabolus, gell? Sagt das heute mal Theologen, gell? Dein Vater ist der Teufel. Weil du kein Evangelium verkündest, sondern eigentlich eine Unheilsbotschaft, gell? Die meisten Leute sind für immer verloren und werden ewig gequält. Wir hatten ja mal einen Bruder, der hat die Leute mal Endlosquäler genannt, gell? Und kannst davon halten, was du willst, aber am Ende trifft das ja zu. Also, und wenn wir heute Gottes Wort ernsthaft prüfen, müssen wir feststellen, dass wir eben zwei verschiedene Verfehlungen haben. Einmal die von Adam her, die zwar erledigt ist, die wir aber alle noch haben. Und die andere, dass die aus Gott geworden sind und ihm vertrauen, nicht verfehlen mit der Verfehlung des Unglaubens. Wer aus Gott geworden ist, verfehlt nicht, was den Unglauben betrifft. Und das, diese beiden Dinge, die müssen wir genau und fein auseinanderhalten. Die adamitische Sünde, Verfehlung, ist eine ganz andere als die, von der hier Johannes im zweiten Teil spricht. Im ersten nimmt er ja auch darauf Bezug. So, und am Ende des ersten Johannesbriefes erfahren wir noch etwas, wozu denn diese Treue, dieser Glaube fähig ist. Da schreibt hier 1. Johannes 5, Verse 4 und 5, alles das, was aus Gott geworden ist, besiegt den Kosmos. Und dies ist der Sieg, der den Kosmos besiegt. Was meinst du? Unser Glaube oder unser Vertrauen, unsere Treue. Wer aber ist der, der den Kosmos besiegt, wenn nicht der, der glaubt und darauf vertraut, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Warum können Glaubende den Kosmos besiegen? Ich will euch sechs Argumente geben. 1. Johannes 4, 4 sagt Johannes, warum besiegen wir den Kosmos? Weil ihr aus Gott seid, Kindlein, und habt sie besiegt. Warum? Da der in euch größer ist als der in dem Kosmos. Zweiter Grund, 1. Petrus 1, 23, weil wir wieder geworden sind aus unverderblichem Samen, sagt Petrus. Warum besiegen wir den Kosmos? 2. Petrus 1, 4, weil wir göttlicher Natur sind. Glaubst du das? Paulus schreibt 2. Korinther 5, 17, einen vierten Grund, weil wir eine neue Schöpfung sind. Siehe, Neues ist geworden, sagt er da. Und Jesus betet Johannes 17 und sagt zu seinem Vater, so wie ich nicht aus dem Kosmos bin, sind auch sie nicht aus dem Kosmos. Ja, woher sind sie denn dann? Ist ein anderes Thema. Gut. Letzter Hinweis, sechster Grund, warum besiegen wir den Kosmos? Weil wir vor Herabwurf des Kosmos schon auserwählt wurden in ihm. Gibt es keinen Kommentar, gell? Also der Glaube, die Treue, dessen Träger glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, und zwar in seiner kompletten heilsgeschichtlichen Bedeutung, besiegt demnach den Kosmos. Und hier wird auch deutlich, dass nicht jeder Gottesglaube den Kosmos besiegt, sondern der Gottesglaube muss allumfassend sein, wenn es um die Heilsgeschichte geht. Wenn ich nur glaube, dass er eine Handvoll Leute rettet und der Rest für immer in der Hölle schmort, ist das nicht der schriftgemäße Glaube. Und damit ist es eine diabolische Verdrehung. Und das muss man schließlich ernst nehmen. Ich erinnere an Ströder, gell? Man sollte mal erzittern vor einem solchen Evangelium. Wer also leugnet, dass Jesus Christus Göttlichkeit hat, und leugnet, dann leugnet auch den Vater. Dann hast du mit Gott nichts mehr am Hut. In 1. Johannes 2, 23 schreibt der Johannes auch, jeder, der den Sohn leugnet, hat aber auch den Vater nicht. Der, der den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Bekennen heißt homologeo, mit gleichen Worten der Schrift. Also wer mit gleichen Worten der Schrift den Sohn bekennt, nicht sagt, ja, Jesus glaube ich schon, gell? Sondern es geht da hier schließlich um Heilsgeschichte. Oder 1. Johannes 5, Verse 9 und 10, wenn wir schon das Zeugnis der Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist größer, da dies das Zeugnis Gottes ist, das er betrifft seines Sohnes bezeugt hat. Der, der hinein in den Sohn glaubt, hat dieses Zeugnis in sich selbst. Und der Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, da er nicht das Zeugnis geglaubt hat, das Gott betreffs seines Sohnes bezeugt hat. Klarer Kante, gibt es kein Zwischending. Entweder bin ich für Gott und bin treu, oder ich verleugne ihn, weil ich seine Heilsgeschichte entstelle. Also bekennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, bekennen, homologieren mit gleichen Worten der Schrift, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Willst du noch mehr Versicherung? Ein Charismatiker würde jetzt mal Halleluja schreien, gell? Und wir sind da etwas nüchterner bei dem Ganzen. Gut, also den Sohn wortgemäß zu bekennen, dazu gehört auch seine Retterfunktion, und zwar in umfänglicher Weise, nicht nur in Ansätzen. Ich komme zum Ende des 1. Johannesbriefes, in Kapitel 1, im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 18, schreibt er jetzt: Wir nehmen wahr, dass jeder, der aus Gott geworden ist, nicht verfehlt, sondern der aus Gott gewordene hütet sich selber und der Böse tastet ihn nicht an. Ja, jeder, der aus Gott geworden ist, wird also nicht in der Weise verfehlen, dass er die Heilsabsichten Gottes in Frage stellt. Jeder, der aus Gott geworden ist, glaubt alles, was Gott gesagt hat. Er wird zwar fleischlich noch verfehlen, weil er von Adam abstammt, aber er wird nicht geistlich verfehlen, nämlich die geistliche Verfehlung des Unglaubens an den Tag legen. Und wenn du zwischen der fleischlichen Verfehlung durch Adam, die wir immer noch haben, unterscheidest hin zu der geistlichen Verfehlung des Unglaubens, dann wird dieser Text seinen Widerspruch verlieren. Und deswegen möchte ich jetzt gegen Ende die Verse nochmal lesen, und zwar mit einigen Zwischenbemerkungen, erklärenden Zwischenbemerkungen, damit du den Unterschied nochmal deutlich erkennst. Johannes schreibt in 1. Johannes 1, Vers 8 und Vers 10 folgendes: Wenn wir sagen, dass wir keine fleischliche, von Adam her stammende Verfehlung haben, führen wir uns selbst irre. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir sagen, dass wir fleischlich von Adam her nicht verfehlt haben, machen wir ihn, nämlich Gott, zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Nächster Vers: Meine Kindlein, ich schreibe euch, dass ihr nicht geistlich verfehlt, nämlich im Unglauben. Und wenn jemand geistlich verfehlt, was vorkommen kann, dann haben wir einen Zusprecher bei dem Vater, nämlich Jesus Christus, den Gerechten. Der spricht nicht wegen der adamitischen Verfehlung dazu. Die ist erledigt, haben wir schon gelernt. Hier geht es um die geistliche Verfehlung des Unglaubens. 1. Johannes, nächste Gruppe, Kapitel 3, Verse 4, 6 und 8. Jeder, der die geistliche Verfehlung tut, nämlich des Unglaubens, tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die geistliche Verfehlung ist Gesetzlosigkeit. Jeder, der in ihm bleibt, verfehlt nicht geistlich. Jeder, der geistlich verfehlt, hat ihn nicht gesehen noch ihn erkannt. Der die geistliche Verfehlung tut, ist aus dem Diabolos, da der Diabolos von Anfang an verfehlt. Dazu wurde der Sohn Gottes offenbart, auf dass er die Werke des Diabolos auflöse. Ich füge an, der Diabolos konnte nur geistlich verfehlen, weil er nicht von Adam abstammt und die adamitische Verfehlung überhaupt nicht hatte. Letzter Verse, Kapitel 5, Verse 4, 5 und 18. Da alles das, was aus Gott geworden ist, den Kosmos besiegt, und dies ist der Sieg, der den Kosmos besiegt, was? Unsere Glaube, unsere Treue, unser Vertrauen, wie immer du das ausdrücken willst. Wer aber ist der, der den Kosmos besiegt, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Wir nehmen wahr, dass jeder, der aus Gott geworden ist, nicht geistlich verfehlt, sondern der aus Gott gewordene hütet sich selber und der Böse tastet ihn nicht an. Ja, ist ja zu Beginn des Wortdienstes aufgefallen, wie scheinbar widersprüchlich das klingt, was der Johannes da schreibt. Vor allem 1 Vers 10 gegen 2 Vers 1. Und mit der Unterscheidung zwischen geistlicher und fleischlicher Verfehlung, nämlich geistliche Verfehlung des Unglaubens, fleischliche Verfehlung von Adam her, löst sich dieser scheinbare Widerspruch gänzlich auf. Und deswegen schließe ich jetzt mit einem Wort von Jesus. Matthäus hat uns das überliefert, Kapitel 9, Vers 12, er hat gesagt, wer dem Wort Raum geben kann, der gebe ihm Raum. Ich hoffe, wir sind etliche, die das können. Amen.